Das Geheimnis von Weihnachten. So lautete der Titel der Predigt von Pfarrer Heinrich Kemner aus dem Jahre 1989 im Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen.
Gnade sei mit uns von unserem Heiland, Jesus Christus. Amen. Wir hören Gottes heiliges Wort, das Wort für diesen ersten Weihnachtstag bei Lukas Kapitel 2. Wir stehen auf. Und siehe, ein Mensch war in Jerusalem mit Namen Simeon. Und derselbige Mensch war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war in ihm. Und ihm war eine Antwort geworden von dem Heiligen Geist. Er soll den Tod nicht sehen. Er hätte denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und da die Eltern das Kind brachten, in den Tempel brachten, dass sie ihm täten, wie man nach dem Gesetz zu tun pflegt, da nahm er es auf seine Arme, lobte Gott und sprach: Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, welchen du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zu erleuchten die Heiden und zum Preise deines Volkes Israel. Und der Vater und die Mutter wunderten sich über das, was da geredet wurde. Und Simon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter: Siehe, dieser wird gesetzt zum Fall und zum Auferstehen vieler in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und es wird ein Schwert durch deine Seele dringen, auf das der vieler Herzengedanken offenbar werden müssen. Amen. Wir setzen uns. Liebe Brüder und Schwestern, es gibt wohl niemanden, der sich an diesem Morgen nicht freut, dass die Brücke zwischen Ost und West in unserem Volk nun wieder enger geworden ist und diese ewigen Kontrollen schlimmer, als wenn man in ein anderes Land fuhr, dass die vielleicht aufhören. Wenn es stimmt, was Wilhelm Raabe gesagt hat, dass ein Volk in dieser Welt das ist, was eine gemeinsame Not empfindet, dann stimmt es ja wohl auch, dass ein Volk das ist, was eine gemeinsame Freude empfindet. Und wie könnte es anders sein, als dass wir Deutschen uns freuen, dass wir volkhaft wieder näher zueinander gekommen sind, nach mancherlei Nöten, Irrwegen, und dass das ein Geschenk, wie der Staatssekretär Waffenschmidt richtig gesagt hat, bei der Einweihung unserer Halle, ein Geschenk wohlbetender Hände ist. Wer gestern Abend gesehen hat, die Mutter, die 500 Kinder, die da in Rumänien erschossen, begraben wurden, die Tausende, wo man jetzt noch mordet, wo unter Ideologien Menschen leiden, wie können da Freudensalven kommen? Und es wurde heute Morgen gesagt, zum ersten Mal hört man in Bukarest jetzt Weihnachtsmusik. Das war bis dahin verboten. Und wir können uns freuen, wenn Gott uns eine Tür aufmacht. Aber diese Freude ist ja nicht die Weihnachtsfreude. Die Weihnachtsfreude ist etwas anders. Oft, wenn ich an meine Kindheit denke, wurde die Weihnachtsfreude überschattet von den Geschenken. Nämlich, das war die eigentliche Mitte von Weihnachten. Und ich könnte mir denken, dass das auch heute im Komfort bei uns eine Gefahr ist, dass die Geschenke und die äußeren Dinge, Essen und Trinken, ein Gewicht bekommen leicht, die Besuche und was dazugehört, das dann die Rangordnung verschieben kann zur Weihnachtsfreude. Dass uns gehen kann wie jener Familie, die zu Weihnachten ein Kind bekommen, geschenkt bekommen hatten und dann hatten sie alles eingeladen. So ist es passiert und dann waren viel Besuch da, alles freute sich und die legten auf die Wiege des Kindes, auf den Wagen, wo das Kind drin lag, in den Kissen, ihre Mäntel nieder und die Geschenke und freuten sich. Und als dann mit einem Mal der Gedanke kam, was ist mit dem Kind, da war es erstickt. Nicht wahr? Man kann unter den Geschenken das Wichtigste vergessen. Damit das nicht geschieht, habe ich heute Morgen versucht, eine Weihnachtsgeschichte zu wählen, einen Bericht, der uns in die eigentliche Weihnachtsmitte stellen will. Nämlich diesen alten Patriarchen. Mir ist das Herz immer bewegt, wenn ich diese Geschichte lese, der ein ganzes Leben im Advent gestanden ist, der ein ganzes Leben nur auf eine Stunde gewartet hat und der in diesem Leben nicht vergeblich gewartet hat. Dieser Vater Simeon, diese herrliche Gestalt an der Krippe des Kindes, die auch dazu gehört, dass hier ein Mann ist, der eigentlich ein Leben in Erwartung gelebt hat. Niemand kommt nach Weihnachten hin, auch heute nicht, wenn er nicht die rechte Erwartung hat. Mit welcher Erwartung feierst du Weihnachten? Das sollte also die erste Frage sein, die uns heute Morgen bestimmt. Mit welcher Erwartung, in welcher Erwartung richten wir uns aus? Ist es die Erwartung nach dem Irdischen oder ist es die Erwartung nach der Erfüllung unseres Lebens? Dieser Vater Simeon, er hatte ein ganzes Leben gewartet auf den Trost Israels. Und damit ist uns schon angegeben, die eigentliche Mitte, worauf hat Israel denn gewartet? Von Abrahams Tagen an, ja eigentlich schon, 1. Mose Kapitel 3, von den ersten Blättern der Bibel an, da hat der Heilige Geist wie ein Marschkompass die Gemeinde ausgerichtet zu einem Fernziel, das angesteuert wurde, das bei dem sterbenden Jakob noch anvisiert wurde. Herr, ich warte auf dein Heil. Wenn wir die Bibel lesen, dann ist unmöglich, auch von der liberalsten Theologie wegzuleuchten, dass die Prophetie wie durch den Marschkompass des Heiligen Geistes ausgerichtet war auf ein Fernziel, das angesteuert wurde, immer wieder, das nicht zu überspielen war durch alle anderen Dinge. Und dieses Ziel war die Geburt des Kindes des Weltenherrschers, des Herrschers, die Geburt Jesu Christi. Nicht wahr? Alles lief, die ganze Prophetie Israels hat nur ihren Schlüssel in diesem Geheimnis. Und wer den Schlüssel nicht findet, der müht sich ab mit formgeschichtlichen Methoden und was immer da Theologen und Philosophen erfinden und wird Weihnachten nicht finden, nicht begreifen. Das Christkind ist wie die Perlmuschel in der Südsee. Wenn man die findet, diese Perlmuschel, oft muss da ein erbitterter Kampf mit den Meerungeheuern stattfinden. Diese Perlmuschel sind, ja, wenn man sie findet und man hat nun mal den Reichtum, die sind in einer Muschel, lagern die keine Axt aufschlagen kann. So hart ist die. Und die muss gesprengt werden mit Dynamit. Und so, dann mit einem Mal liegt die Perlmuschel da. Genauso ist es mit dem Geheimnis vom Weihnachten. Menschlicher Verstand, menschliches Denken, was kein Auge gesehen hat, was kein menschlicher Gedanke erfunden hat, das ist das Geheimnis der Weihnacht. Wer hätte je daran gedacht, dass der Sohn des lebendigen Gottes, dass die Ewigkeit uns besuchte in der Zeit, dass der Aufgang aus der Höhe, wie der alte Zacharias an der Wiege des Kindes sagt, der Sonnenaufgang der Ewigkeit kommen würde, so ganz anders, als wir es uns erträumten. Die Weisen aus dem Morgenlande, die haben bei Herodes da den König der Juden gesucht. Und so sucht man heute noch nach menschlichen Maßstäben ganz anders, als wie Gott gekommen ist. Gott hat die Welt betreten auf Taubenfüßen, unendlich leise. durch die Hintertür. Wer hätte daran gedacht, dass Jesus geboren werden sollte, der Sohn Gottes, in einer Krippe? Dass er dort geboren wurde, wo kein Mensch ihn mit seinem Denken finden konnte. Das muss durch den Heiligen Geist, muss dieser Perlmuschel aufgeschlossen werden. Die und mir, damals wie heute. Nicht wahr? Sonst kommen wir nicht zur Weihnachtsanbetung und zur Weihnachtsfreude. Nicht? Es lag in der Weihnachts-, wenn man die Zeit um die Jesu Geburt ansieht, dann kann man begreifen, dass der Apostel Paulus sagt, Galater 4,4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einem Weibe. Also, das heißt, erfüllte Zeit, dass die Zeit wie ein Gefäß leer war, dass sie Inhalt sucht, dass ein Menschenleben, wenn es diese Mitte nicht hat, im Leerlauf lebt und stirbt. Das ist die Entscheidung, die uns durch Weihnachten gegeben wird. Ob unser Leben Leerlauf ist oder erfüllte Zeit. Auch die Zeit, wenn man die Literatur liest oder vor Christus liest, dann sieht man, wie etwa in dem damaligen Volk, dass das Gebildetste wohl war und das klassische Griechentum auch am Ende war. Auch ein Mann wie Platon, der einige hundert Jahre vor Christus lebte, hat in der Politeia, wusste er schon, da hat er gesagt, dass die Welt und alles, was diese Welt an Ideen bietet, das ist der berühmte Vergleich, den er gebracht hat, wie eine Berghöhle ist, wo man den Ausgang sucht. Aber vor der Berghöhle im Dunkeln, sagt Platon, liegt ein Felsblock. Und man versucht, sagt Platon nun, mit allen Mitteln der Wissenschaft den Felsblock wegzubringen und zu wissen und zu deuten, wie die Außenwelt aussieht, wie die Wirklichkeit ist. Alle wissenschaftlichen Wahrheiten sind nur dialektische Wahrheiten, Teilwahrheiten. Wer hat die Wirklichkeit erkannt? Nur der eingeborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist. Nur durch ihn wurde der Felsblock weggewälzt. Und es war Platon, der damals schon sagte, es muss Gott selber kommen, wenn wir Licht haben wollen in unserer Berghöhle. Er muss den Felsblock wegwälzen. Dann wissen wir, was da draußen ist. Besser konnte man es nicht sagen. Das wusste auch das Heidentum. Und wer die fünfte Ekloge von Virgil liest, nicht wahr, der ist erschütternd, wie auch hier im Römertum etwa. Man wartete und sich ausrichtete nach dem Kinde, das geboren werden musste, damit diese Welt zum Frieden kommt, damit diese Welt zur Ruhe kommt, eine Mitte findet. Auch da eine Sehnsucht, eine Erwartung, die über das normale Maß weit hinausging. Und das alles aber, Brüder und Schwestern, war keine prophetische Erwartung. Das prophetische Ziel wurde angesteuert, wenn ihr Hebräer 11 lest, vom ersten Tage von Abraham an, von der ersten Verheißung, er wird dir den Kopf zertreten, du wirst ihn in die Ferse stechen der Bibel, bis zur letzten wurde angesteuert nach der Stadt hin, die Gott selber gebaut hat, die über eine untergehende Welt sich erfüllt im neuen Himmel, in der neuen Erde, zu dem Ziel, zu dem Christus bringt. Eine Erwartung, die doch wesentlich anders ist als eine natürliche Erwartung. Und diese Erwartung hatte der alte Simeon. Nicht wahr? Dieser Mann, der hier Weihnachten erlebte, die Bescherung erlebte in einer so wundervollen Art, wie es besser nicht geschehen konnte. Er hatte ein ganzes Leben gewartet auf den Trost Israels. Er war innerlich nie zur Ruhe gekommen. Es war eine heilige Unruhe in ihm. Und er wusste, steht hier noch stärker, nicht wahr, dass er den Tod nicht sehen würde, den biologischen Tod. Er hätte denn sofort den Christus des Herrn gesehen. Ich möchte einmal wissen, Brüder und Schwestern, was die Leute in der Straße, wo der alte Simeon wohnte, denen er das erzählt hat, ich werde nicht sterben, nicht wahr, ich werde vorher den Christus Gottes sehen, nicht wahr, was die von ihm gedacht haben. Die haben doch todsicher gedacht, tüdelt, nicht, schraubelos, nicht, bei dem da piepst es da oben, nicht, oder was meint ihr, nicht, das ist immer dieselbe Geschichte. Die wenigen, die in der Nachfolge stehen, die müssen immer das Risiko eingehen, von den anderen nicht verstanden zu werden. weil der Heilige Geist einen Menschen, wenn er ihn nach den Wegen der Bibel führt, und der Heilige Geist richtet sich aus nach den Worten Gottes, er richtet sich nie aus nach Offenbarungen im eigenen, sondern sie müssen immer sich korrigiert werden, auch in der charismatischen Bewegung, am klaren Gotteswort, an der Ausrichtung. Wenn der Heilige Geist einen Menschen führt, dann wird er wahrscheinlich in vielen Dingen nicht verstanden. Nicht? Denn der Heilige Geist kann, es gibt eine Unruhe, die ist anders, die wird nicht begriffen. Nicht? Und die kann man unterscheiden. Eine Unruhe, die aus der Lebensfrage kommt. Woher, wozu, wohin? Aus der Unruhe, die Luther hatte. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Die Paulus hatte. Wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes? Die ich bei jeder Erweckung erlebe und erlebt habe in meinem Leben, bei jedem Menschen, der zur Bekehrung kommt, ist die Unruhe im Grunde die gleiche. Er sucht nach einer inneren Gewissheit, die mehr ist, als was Zeitgeist und was Menschen ihm geben können. Er sucht nach einer Gewissheit des Herzens, nicht des Verstandes. Und das Herz hat auch seine Gründe. Und das Herz will Fragen beantwortet haben, die oft mit dem Verstande nicht übereinstimmen. Die Wahrheiten der Bibel sind nicht wieder vernünftig, sie sind aber übervernünftig. Das muss man wissen. Und diese Erwartung hat der alte Simeon gehabt, all die Jahre. Und ich kann mir denken, dass die Menschen da den Kopf geschüttelt haben. Er wird wunderlich. Was sagen dann die Leute? Das geht leicht so. Nicht? Ich kenne Menschen, die diesen Weg so gegangen sind, in der Verkennung. Die Gemeinde Jesu, wir haben nirgendwo die Verheißung, dass die Welt uns mit Verstand und mit irdischen Mitteln, mit den Mitteln des Verstandes, dass wir sie überzeugen können. Dass wir unser Christentum, dass wir verteidigen müssten. Nirgendwo steht das, aber dass wir das Christentum bezeugen müssen und oft unter Einfalt. Als ich jetzt mit Bruder in Burhave, dort da unser Haus einweihte und den neuen Mann, der dort führt, da wurde mir noch wieder gesagt, wie die beiden Schwestern, die Krelingen das vererbt haben, wie dort in diesem Nordseebad, die betend und glaubend in diesem so weithin toten Ort ihren Weg gingen, wie sie da überall an den Biertischen verschrieben wurden als Himmelsziegen, nicht wahr? Und wie sie diese Etikette tragen mussten und getragen haben, weil man die Einfalt des Glaubens nicht verstand und die nicht die Klugheit dieser Welt ist. Wer sich entscheidet für die Nachfolge, muss den Mut haben, das Ärgernis auch einzugehen, wo es notwendig ist. Wir sollten nirgendwo durch eigene Schuld das Ärgernis geben. Und wir Christen, ich würde sagen, wichtiger als die Frage, ob etwas Sünde oder nicht Sünde ist, diese Debatten, die bringen nicht viel ein, nach meiner Meinung. Viel wichtiger ist die Frage, die Paulus im Römerbrief und sonst auch stellt, die wir uns jeden Tag fragen müssen, stehe ich dem anderen im Wege durch ein Ärgernis? Wenn dem anderen etwas bei mir ärgert, oder er meint, er müsste das, ich stände da im Wege, dann ist das eine Sache, wo ich mich korrigieren muss. Nicht? Paulus nennt das dann kein Fleisch essen oder dann sich anpassen. Aber diese Anpassung darf nie diplomatisch sein. An einer bestimmten Ecke diplomatisch anpassen, kann Verrat werden am Evangelium. Das ist die Gefahr, in der wir Christen leben. Und ich glaube, dass hier der Grund liegt, der eigentliche Grund, warum das Evangelium heute nicht in die erweckliche Linie läuft bei uns. Weil wir uns zu stark anpassen und das eigentliche Ärgernis, nämlich das in der gelebten Leben liegt, in der Hingabe, in der Völligkeit der Hingabe, dass wir das oft meiden und diese heilige Grenze, dass wir die immer wieder beachten, nämlich bis wie weit kann ich diplomatisch gehen und wo liegt die Grenze, wo verrate ich, wo passe ich mich an und nimmt mein Gewissen und die Nachfolge Schaden. Nicht? Und da sollten wir genau aufpassen, weil wir dann Geborgenheit, Freudigkeit und Vollmacht verlieren. Nicht? Lieber in der Einfalt, wenn wir in der Einfalt stehen, wird es in der Seele Licht, sagt Woltersdorf. Aber wenn wir doppelt sehen, dann sind wir schon im Selbstgericht. Das ist die Gefahr. Der alte Simeon ging einfältig seinen Weg, erwartete auf den Trost Israels. Und diese Erwartung kam zur Erfüllung, denn es war eine betende Erwartung. Es gibt auch ein ungesprochenes Gebet. Liebe Brüder und Schwestern, ich meine, ich hätte es in den Jahren hier in Kredingen selber lernen müssen. Dieses ungesprochene Gebet einer Erwartung ohne Worte, einer Ausrichtung nach Gott, die durch Alltag und Sonntag geht, einen Seufzer, ja, der gar nicht Worte hat. Ich glaube, dass die tiefsten Gebete, die erhörlichsten, überhaupt nicht gesprochene Worte sind, sondern dass der Heilige Geist sie uns schenkt, in einer Haltung, die eben Weihnachtserwartung ist, wie bei Simeon. Ein Wissen, das geschenktes Wissen ist. Eine Unruhe, die man nicht erklären kann. Es ist sehr schwierig, das prophetische Moment dialektisch, das heißt verstandesmäßig, zu deuten, einen Menschen. Ich bin kein Prophet und niemand sollte so etwas denken. Aber ich kenne in meinem Leben eine Unruhe, die ich für prophetisch deuten würde. Die Unruhe, die ich gehabt habe als Oberinspektor, als ich dort im Sattel saß, wenn ich jetzt bald wieder hinfahren kann auf das alte Rittergut, wo ich Tag und Nacht die Unruhe bekam, du hast gelobt, den Weg zu gehen und du wirst ein Verräter. Und wenn du das nicht gelobst, die Mutter ist gesund geworden, sie hat noch 34 Jahre gelebt, dann wird dein Leben eine gelebte Lüge. Diese Unruhe, die mich in den Jahren packte, die mir jedenfalls die Kraft schenkte, mein Amt zu kündigen und das Risiko einzugehen, mit 26 Jahren das Abitur nachzuholen und Gott mehr zu glauben als allen vorbehalten. Diese heilige Unruhe, die haben die Propheten ja wohl auch gekannt. Jeremia sagt, er hat mir alle meine Gebeine zerbrochen. Er ist mir gekommen wie ein Löwe. Diese Unruhe, nicht wahr, die hat der alte Simeon gekannt. Diese Unruhe, die man nicht deuten kann. Wo er hin und hin wieder getrieben wurde zum Tempel. Und auch an jenem Morgen, dann sicherlich nach einer schlaflosen Nacht, genau gewusst hat, dies ist nicht nur Unruhe nach Essen, Trinken oder nach irgendeinem Erlebnis, sondern ich muss zum Tempel gehen. Es war der Marschkompass, den der Heilige Geist steckt. Das kann man schwer erklären. Ich kenne in meinem Heimatdorf einen Mann, einen Bauern, nicht der in einer Nacht da, und das war keine Einbildung, nicht wahr, plötzlich so real einen Traum hatte, einen Anruf Gottes bekam, zum Nachbar hinzugehen und ihm zu sagen, nachts noch, steh auf, geh hin und sag ihm, nicht wahr, schicke dich an, begegne deinem Gott, bekehre dich. Er wälzte sich hin, er hat dreimal mir erzählt, dann wollte er einschlafen und immer wieder kam die Unruhe. Und dann stand er nachts 3 Uhr auf und ging hin und klopfte beim Nachbar an, nicht wahr, und sagt zu ihm, Fritz, ich weiß, du willst nicht hören, du kannst nicht hören, aber ich werde geschickt, ich kann nicht schlafen. Nicht? Denk an deine Seele, denk doch, Christus ist für dich gestorben. Nicht? Er war ein völlig ablehnender Mensch. Und dadurch, dass der nachts aufgestanden ist und sagt, er komm rein, und dann sind die beiden niedergekniet und dann hat er in der Nacht seine Seele übergeben. Am anderen Morgen wollte er einen Besuch machen in Ennichloh, einem Außendorf, und wurde tödlich überfahren. Nicht? Ich würde sagen, diese Unruhe bei dem Mann war Unruhe vom Heiligen Geist. Nicht? Das kann man schwer erklären. Nicht? Aber die prophetische Unruhe kann man auch nicht erklären. Sie wurden getrieben vom Geiste Gottes. Nicht? Es ist nicht so gewesen, dass die Bibel geschrieben ist, der Heilige Geist denen den Griffel gehalten hat und jedes Wort diktiert hat. Aber es war so, dass die Eingebung, dass sie die Unmittelbarkeit hatten, dass sie schreiben mussten, was geschrieben wurde, nicht wahr? Dass das die Unterscheidung ist von allem menschlich Geschriebenen, von allen Deutungen, die wir lesen und von allen wissenschaftlichen Wahrheiten und dem Wort der Bibel. Dies Wort hat eben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Dies Wort ist eben die Ausrichtung. nach dem Ziel hin. Und ist die Deutung, nicht wahr, ist der weiße Streifen, über den ich mich manchmal gefreut habe, wenn Nebel war und ich früher Auto fuhr, da auf der Autobahn, dass dieser Streifen da war, da wusste ich, ja, ich fahre ja wohl richtig, dieser Streifen führt mich. So meine ich, so finde ich in der Bibel immer wieder, wenn ich Nebelwand habe, einen Streifen und im Gebet. Und so hat der alte Simeon, hat er diese Streifen, ist er gefolgt, so würde ich es deuten. Und so ging er an jenem Morgen auch zum Tempel, wo die Kinder beschnitten wurden oder wir würden heute sagen getauft wurden. Und nun könnte die Weihnachtserfüllung. Und in dem Augenblick passierte das Ungeheuerliche, das gar nicht besser ausgedrückt war. Da passierte das Wort, nicht wahr, als er die Maria sieht. Ein Kind hat sie auf den Arm wie alle anderen Kinder. Nicht wie mit Glorienscheiben, wie die mittelalterliche Malerei es malte, sondern genauso armselig wie alle anderen. Und in dem Augenblick, da bricht es in seinem Herzen auf. Da ist der Sonnenaufgang da. Da mit einem Mal, da ist es die unendliche Gewissheit. Da kommt dieser Markstein vom Weihnacht. Herr, nun, nun, da ist dies Nun Gottes da. Lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Es ist passiert. Nicht da geht es ihm. Da ist das Beruhigende da in allem. Ich vergesse nicht, wie meine Frau und ich einmal in einer Mittelmeerfahrt da vor Venedig im Nebel lagen und wir konnten da keine Anfahrt finden. Stundenlang lagen wir da, das ganze Schiff wurde unruhig, wir hatten kein Essen bekommen, es war so Hochgang, Seegang und mit einem Mal alles wartete auf den Lotsen. Und mit einem Mal läutete die Glocke und kam die Botschaft, der Lotse ist an Bord. Und da ging ein Jubelgeschrei los. Wisst ihr, was uns so beglückend ist? Dass der Lotse in dieser Welt an Bord ist. Nicht, dass einer da ist, der bei uns ist alle Tage, der durch die tiefste Tiefe hindurchgeschritten ist, durch Not und Tod, nicht nur, das war das wenigste, den biologischen Tod, sondern der die ganzen Höllentiefen menschlicher Sünde und Schuld geschmeckt hat, der die Brücke ewigkeitssicher zum Es ist vollbracht gebaut hat, der deine Lebensfrage wurde, sie gelöst hat und der nun das Heute der Gnade einkalkuliert hat in unser Leben. Die Möglichkeit, dass du in einer Sekunde aus dem Himmel, wie Luther es gesagt, aus der Hölle in den Himmel kommen kannst, wenn du an ihm glaubst. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren. Nicht? Was ist das anders als der Lotse ist an Bord? Jetzt hat Gott die Welt betreten. In diesem Kinde, so unscheinbar. Nicht keiner wäre auf den Gedanken gekommen. Da packt ihn die unendliche Freude. Er reißt der Mutter das Kind von den Armen. Er nimmt das Kind auf seine Arme. Er weiß, es ist der Mittelpunkt der Welt. Was haben die anderen wohl gedacht? Nicht wahr? Er wusste es. Hier ist das Kleinod, hier ist die Mitte. Ich kann jetzt ruhig sterben. Ob ich mit 80 oder 100 Jahren sterbe, mit 20 oder 10, ist völlig wurscht. Wenn ich mit Christus sterbe, sterbe ich selig. Die Welt hat eine Mitte bekommen. Gott hat gesprochen in seinem Sohn. Er ist der heilige Gott aus der unendlichen Ferne herausgetreten, aus dem Dunkel, wie Jesaja sagt. Er hat gesprochen. Er hat auf die Frage Antwort gegeben, die schwierigste, die die Prophetie des alten Bundes hatte. Hüter ist die Nacht Schirin, ein Licht zu erleuchten die Heiden, zum Preis deines Volkes Israel. Er hat Antwort gegeben, nicht wahr, das Fanal ist gekommen, wir sehen Licht. Wir sehen nicht nur bis zum Grab, wir sehen nicht nur ein paar Jahrhunderte, ein paar Jahrtausende in unserer kritischen Beleuchtung, sondern wir sehen den Ausgang der Welt, die ganze Welt von dieser Mitte. Hier hat Gott gesprochen, zum Letzten in seinem Sohn. Das ist erfüllte Zeit.
Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihr Michael Bär, Geistliches Rüstzentrum Krelingen.